Heute mit Alessandro Topper, Autor der Tageszeitung Taz. Guten Tag, Herr Topper.
Hallihallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Die Taz bringt heute ein relativ langes Interview, das Sie mit dem iranischen Soziologen Amir Sheikh-Zadegan geführt haben, der Aufstandsforschung betreibt. Was ist das für ein Mann? Wer ist dieser Mann?
Der Begriff Aufstandsforschung ist vielleicht etwas klärungsbedürftig. Der Herr Sheikh-Zadegan ist eigentlich vor allen Dingen als jemand in Erscheinung getreten, der ein sehr kluges Buch über die Islamische Revolution im Iran geschrieben hat und die verglichen hat mit den Entwicklungen in Algerien. Das Buch heißt Der Griff des politischen Islam zur Macht und ist in Fachkreisen ein sehr anerkanntes und wichtiges Buch.
Und er lebt aber im
und
Exil.
Und ist Soziologe und lebt seit 1986, lebt da in der Schweiz und forscht da auch, hat aber vorher im Iran studiert gehabt, in Teheran.
Nun sagt er, das Neue an dieser aktuellen Oppositionsbewegung sei, dass sie sich vom Antiimperialismus befreit habe. Können Sie das erläutern, Herr Topper?
Ja, also um das zu verstehen, muss man vielleicht sogar zurückgehen bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, als Mossadegh kurze Zeit im Iran an der Regierung war, der weithin sozusagen als der einzig wirklich demokratisch legitimierte Herrscher in der Geschichte aufgetreten ist. In der damaligen Zeit spielte es für den Iran eine große Rolle, von dem, was man als Wirtschaftsimperialismus des Westens bezeichnen kann, also sehr stark durch Handelskonzessionen, die abgetreten worden sind an die Briten, wenn es ums Erdöl ging, und auch an die Russen ausgebeutet zu werden, um das mal jetzt in dieser Begrifflichkeit zu sagen. Und von dieser Zeit an gab es eine demokratische Bewegung im Iran, die gesagt hat, wir müssen unsere nationalen Interessen wahren. Und dafür stand auch Mossadegh. Als es dann auf die Islamische Revolution zuging, die sich ja sehr stark gegen den Schah und die Monarchie gewandt hat, kam natürlich die Geistlichkeit ins Spiel und hat die Revolution sehr schnell in eine islamistische Richtung bewegt, die wir dann jetzt auch die letzten 30 Jahre alle miterlebt haben. Aber es gab doch auch immer eine demokratische Strömung. Und diese Abkopplung vom antiimperialistischen Kampf ist etwas, was vielleicht in den 90er Jahren unter Rafsanjani aufgetreten ist. Damals haben die breiten Bevölkerungsgruppen nach dem Iran-Irak-Krieg eigentlich zum ersten Mal gesagt, unser Land ist jetzt eigentlich unabhängig von den Amerikanern oder von anderen Großmächten. Wir können uns jetzt auf andere Dinge konzentrieren, um unser Land voranzubringen. Und insofern ist eigentlich jetzt für die neueren Generationen, Iran ist ein extrem junges Land mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren etwa, ist diese Relevanz nicht mehr da, sich gegen den großen und den kleinen Satan aufzulehnen, wie das immer noch in den Reden von Khamenei oder von Ahmadinejad beschworen wird. Das ist eine Rhetorik, die in keiner Weise die politischen Befindlichkeiten im Land trifft.
Aber das Stichwort haben Sie genannt, nationale Bewegung. Denn in diesem Interview sagt ja Amir Sheikh-Zadegan, Reformern wie auch den Fundamentalisten, also den sowieso, aber auch den Reformern ein Nationalismus nach. Aber er unterscheidet, wenn ich es mal jetzt platt sagen darf, zwischen einem guten Nationalismus, das sind die Reformer, und einem bösen. Das sind die Fundamentalisten, die sind böse nationalistisch. Finden Sie das plausibel?
Ich muss sagen, dass ich das, also einer der ersten Eindrücke, die ich hatte, als ich jetzt im Juni in den Iran gekommen bin, vor den Wahlen noch, war, als wir in die Stadt reinfuhren, da standen junge Leute mit einer iranischen Fahne und das waren Anhänger von Ahmadinejad und die sangen die alte iranische Nationalhymne, die aus den Schah-Zeiten. Das war ein ganz seltsamer Eindruck, weil das ist eine Hymne, die ist eigentlich so stark mit der Monarchie kodiert, dass das wirklich ein ganz starkes sozusagen Ausdruck eines Wandels war. Das heißt, es gab auch auf der Seite der eher radikal islamisch orientierten Leute gibt es sozusagen das Bedürfnis, den Nationalismus in irgendeiner Form auszuleben. Und das Bedürfnis ist so stark, dass man die alte Hymne singt. Auf der anderen Seite, und es wird auch in den Reden von Ahmadinejad immer wieder sozusagen die nationale Frage und die Größe des Irans beschworen, also mit sehr wagemutigen historischen Konstruktionen. Auf der Seite der Reformer gibt es eigentlich eher eine Tradition, die zurückgeht noch auf Mossadegh, wo man wesentlich mehr auf Demokratisierungsprozesse Wert legt und darauf, dass das eigene Land seine Potenziale entfaltet, die Bevölkerung vor allen Dingen die Potenziale entfaltet.
Im Deutschlandradio Kultur spreche ich mit Alessandro Topper, er ist Autor der Taz über die Oppositionsbewegung im Iran. Sie haben es gerade so einfließen lassen, Herr Topper, Sie waren im Juni 3 Wochen im Iran rund um die Präsidentschaftswahlen. Wie haben Sie eigentlich die Entwicklung, die Dynamik der Demokratiebewegung erlebt? Sie waren ja vor, während und nach den Wahlen da.
Ja, Also das erste Mal, wo ich gedacht habe, es war ja so, also am Anfang sah man abends, allabendlich diese riesigen Autokorsos, die wirklich ganz große, lange Straßenzüge besetzt haben und wo die Leute dann auch ausgestiegen sind, Jungs und Mädels, meistens sehr junge Leute, und da fröhlich gefeiert haben. Das war schon mal, wenn man öfters in Teheran ist, wirklich so ein kleines Wunder, das überhaupt zu sehen. Aber es war so, die Polizei zeigte sich nicht und man nahm das so zur Kenntnis und sagte, aha. Und kurz vor der Wahl, 2 Tage vorher, glaube ich, war das, wurde den Anhängern von Mousavi eine größere Veranstaltung im Fußballstadion von Teheran verboten. Und daraus entstand dann ein sehr langer Marsch auf dem großen Wali Azad Boulevard. Und da sah man zum ersten Mal erstens, wie viele Leute das sind, und zweitens sah man auch ein paar ältere Leute, die da mittappelten, und die ganze Bewegung blieb dann vor dem iranischen Rundfunk stehen, was sozusagen ja eine Hausmacht der Regierung ist, und protestierte dann. Da dachte ich zum ersten Mal, ja, vielleicht irgendwie ist das nicht nur eine Lifestyle-Revolution sozusagen. Und dann hat sich das Ganze ja, nachdem die Wahlergebnisse raus waren, also die kamen ja schon Freitagnacht eigentlich überraschend früh, gab es einen Tag, den Samstag, wo man Schock in den Gesichtern gelesen hat. Und gegen Abend fielen auch schon die ersten Schüsse. Dann waren es vor allen Dingen sehr, sehr junge Leute, die sehr desorganisiert durch die Gegend gelaufen sind und Allah Akbar gerufen haben und protestiert haben. Und dann war auch schon die ganze Polizei und die Sicherheitskräfte waren dann schon am Start und haben ziemlich heftig zugeschlagen. Also das haben wir zum Teil auch selbst unmittelbar in der Nähe gehabt, wie die dann Fensterscheiben von Autos zerdeppert haben und Leute ohne Sinn und Verstand zusammengeschlagen haben. Hm. Und ab dem Augenblick hat es sozusagen eigentlich dann ja diesen sehr starken Crash gegeben zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, der sich nach der Rede von Khamenei nochmal verschärfte.
Und die Zeit dieser Massenproteste ist aber ja offenkundig vorbei, nicht? Weil es einfach lebensgefährlich ist, demonstrieren zu gehen.
Ja, die erste Woche war bestimmt von diesen Schweigemärschen, die wurden noch toleriert von Regierungsseite. Und nach der Rede von Khamenei, wie ich gerade gesagt habe, das war genau eine Woche nach den Wahlen, war es ja so, dass er angekündigt hatte, wenn die Leute rausgehen, dann machen wir die platt, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Das war auch so. Ich habe am Abend nach der Rede von ihm darüber mit Leuten darüber gesprochen, ja, geht ihr jetzt morgen zu dieser Demonstration, die angekündigt war am Samstag dann, also das wäre der sogenannte blutige Samstag. Und das war so eine Überlegung wie, ja, bin ich meinen Überzeugungen treu und riskiere ich dafür mein Leben oder bleibe ich zu Hause und bin ein Feigling und lebe dann irgendwie vielleicht jahrelang irgendwie unter dem Eindruck, feige gewesen zu sein. Und auch viele Leute, die mir gesagt haben, nein, wir gehen nicht hin, die sind dann doch hingegangen. Und gut, die Bilder sind, glaube ich, auch hier zu sehen gewesen, wie da Horden von Motorradfahrern in schwarzen Klamotten in relativ friedliche Menschen reinfahren. Und da sind mindestens 10 Leute gestorben, nach dem, was ich so rekonstruieren konnte.
Alessandro Topper, Autor der Tageszeitung, Autor der Taz, die erscheint in Berlin und dort können Sie Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 89,6 hören. Dankeschön fürs Gespräch, Herr Topper.
Bitteschön.